Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Bis zum Olympischen Herrenfinale in Lille sind es noch exakt 138 Tage. Und wie schon in der letzten Woche steht auch diese Folge ganz im Zeichen der Olympischen Ringe. Wieland Schmidt hat uns in der zurückliegenden Folge mit leuchtenden Augen erzählt, wie sich das anfühlt, die Goldmedaille um den Hals zu tragen. Heute macht das Michael Stich. Für viele da draußen, vielleicht auch für euch, zumindest für mich, ein Held eurer und meiner Jugend. Hier ist die erste Sieben, Folge 17 mit Stuhlschiedsrichter Westen und Surf- und Volley-Spezialist Martin Schwalb. Moin.
Moin, moin lieber Jens, moin an alle.
Kannst du dich damit anfreunden? Bist du so Typ Surf und Volley aufs Tennis übertragen?
Aber nur aus einem Grund, weil ich früher beim Tennis, ich habe es ja auch mal versucht, ein bisschen Tennis zu spielen, niemals lange Ballwechsel hinbekommen habe, weil spätestens der zweite Ball mit der Rückhand wäre ins Ausgesegelt und da habe ich gedacht, Aufschlag kann ich und dann ab nach vorne und ein bisschen Gefühl habe ich auch gehabt und das habe ich echt auch sehr gerne gemacht, ja. Weil, wie heißt es so schön, die langen Rallyes, die hätte ich nie gewonnen, niemals.
Aber weißt du, was bei dir das Problem war, bei deiner Strategie Surf und Volley? Dass es nach dem Volley 0:15 stand.
Manchmal auch 0:30. Also ganz so schlecht war ich nicht. Ein bisschen Ballgefühl hatte ich schon. Aber ich sag ja, richtig Tennis spielen kannst du das nicht nennen. Es war halt einfach irgendwie ein Aufschlag rüber, wemsen und hinterherrennen. Und dann vorne gucken, was passiert. Weil meistens haben die Leute dann ja Angst gekriegt, weil die waren ja auch nicht so sicher und haben ihn irgendwo hingepöllt. Und dann hat der Papa auch mal ein Pünktchen gemacht. Ja?
Wer war denn der beste Tennisspieler unter den Handballern?
Das ist eine gute Frage. Wir haben es früher
sehr viel Tennis gespielt. Oder habt ihr gar nicht so viel
gezockt? Doch, ich habe sogar mal einen Tennisurlaub gemacht am Gardasee, weiß ich noch. Mit Michael Roth, da waren wir den ganzen Tag auf dem Tennisplatz. Ich glaube, war wunderschön, es hat total Spaß gemacht. Eine tolle Sportart. Ich glaube, der Scholler hat gut gespielt. Ja, ansonsten habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrungswerte, muss ich auch zugeben.
Also aus der jüngeren Vergangenheit kann ich mich an ein Match zwischen Andy Schmid und Mats Mensa-Larsen erinnern, was Andy Schmid völlig zu Recht wegen fürchterlichen Tennis verloren hat und dabei dann eine Wette verloren hat. Da musste er sich die Haare blond färben. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, da kann ich mich so dran erinnern. Ach, das war der Grund.
Und das war der Wetteinsatz, glaube ich.
Okay.
Und Mats Mensa hat, glaube ich, nichts anderes getan, als die Bälle rüber zu schubsen. Und Schmid hat sich schön mit 180 an den Zaun gekloppt.
Ich finde ja schon, Tennis ist ein komplizierter Sport. Muss ich mal sagen, muss ich wirklich voll, weil den Ball da richtig zu kontrollieren, das ist sau schwer. Und wenn du da nicht als junger Kerl schon Erfahrung mit sammelst, ich glaube, du hast das gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast viel Tennis gespielt.
Ja, so als Teenager, ja.
Ja. Weil dann kannst du es noch lernen, aber wenn du es später machst, ich glaube, dann ist es sau schwer. Aber ein Riesensport.
Die Athletik ist ja unfassbar. Also wie fit die sind, was die für eine Beinarbeit haben, wie viel du da trainieren musst. Und ich glaube, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber. Die hauen sich ja wirklich jede Murmel mit 180 um die Ohren, ne? Und da halt immer richtig zum Ball stehen. Und das ist ja die große Kunst beim Tennis.
Also ich glaube, ich bin voll bei dir, aber ich glaube schon, dass das rüberkommt. Also ich saß jetzt auch wieder ab und zu mal vorm Fernseher und habe mir da den Sinner angeguckt, so dieses schmale Bürschlein, wie der da stundenlang auf das Ding draufgekloppt hat und jeden Schlag, also in einer Geschwindigkeit.
Das ist echt ein toller Sport.
Ja,
es ist aber du bist halt alleine, ne? Das ist halt echt.
Aber das macht es natürlich auch nochmal extra anstrengend, weil wir im Mannschaftssport, wir könnten auch Fehler machen.
Genau.
Da gibt es ein paar Mannschaftskameraden, die das vielleicht ausbügeln.
Wechsel. Ja.
Raus mit dem und trotzdem mit zwei gewonnen und als erstes einen Pokal in der Hand. Das geht natürlich aber auch auf dem Tennisplatz und da schauen sie alle dir auf den Schläger. Schaut keiner woanders hin. Musste schon gefestigt sein über so einen langen Zeitraum. Wirklich.
Jetzt sprechen wir ja hier über die schönste Sportart der Welt in der Regel, nämlich über den Handball. Und einige da draußen fragen sich, was macht der Stich denn dann da bei denen? Jetzt kommt deine Antwort.
Also erstmal, weil er ein sensationeller Sportler ist, zweitens, weil er natürlich bei Olympischen Spielen war, uns ein bisschen mitteilen kann, was da so passiert, welchen Stellenwert das auch hat in der Tenniswelt, ja. Dann natürlich wollen wir uns auch ein bisschen über die Michael-Stich-Stiftung informieren. Also da gibt es schon ein paar Ansätze. Dann natürlich auch, verfolgt er einen Handball? Ist er handballaffin? Hat er nur bei großen Turnieren oder guckt auch mal in die Bundesliga rein?
Er ist Schleswig-Holsteiner, bitte.
Also, klar.
Da gibt es die Glaubensfrage. THW oder Flensburg?
Dazu sage ich jetzt mal nichts. Okay, ja, hast du recht.
Ja, aber ja, als Schleswig-Holsteiner musst du eine Meinung zum Handball haben. Geht da ja, gar natürlich. Nicht anders.
Ja, natürlich. Gehen wir mal davon aus. Und ich glaube, da gibt es schon einige Überschneidungspunkte. Und wir sind natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir heute jetzt gleich einen Wimbledon-Sieger und Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen begrüßen dürfen. Und da könnten wir ihn auch mal fragen, wie ist der Stellenwert denn für die Tennisspieler?
Fragen gibt es genug, würde ich meinen. Wie hast du ihn denn wahrgenommen? Für mich, also ich bin ja Baujahr 75, so seine Hochzeiten, da war ich so, ja, 12, 13, 14, 15, so würde ich mal sagen. Er war schon echt ein Jugendheld sozusagen. Wie war es bei dir? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ich fand ihn immer total cool. Ich fand ihn immer so... Der war so lässig, der hat ja so ganz lässigen Schlag gehabt. Ich kann das gar nicht sagen, wenn andere so, bei anderen hat es immer so angestrengt ausgesehen. Bei Michael immer so nach dem Motto, da geht noch was, da ist immer noch was drin. Und ich hab immer das Gefühl gehabt, wenn er spielt, es tut ihm auch nicht weh.
Hört ihr mich schon?
Oh, da ja. Ist er doch.
Seht ihr mich auch?
Nee. Tun wir dich nicht. Da ist er
jetzt.
Doch. Oh, siehst du gut aus.
Ich hätte noch ein bisschen still zuhören müssen, wie du gerade über mich geschwärmt hast, weißt du?
Hey, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hast du dich so. Auch? Jetzt erstmal hallo.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr, lieber Michael. Super. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Mal gucken, was passiert.
Ich habe keine Bedenken. Ich habe keinerlei Bedenken.
Ich gehe davon aus, dass es der mit Abstand beste Handball-Podcast ist, bei dem du jemals eingeladen warst. Ist das richtig?
Ohne Frage. Also bei den ganzen Anfragen zu Handball-Podcasts stecht ihr natürlich total heraus.
Wir sprechen über das Leben, über deine Karriere, über alles das, was du geleistet hast auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und das ist allerhand und eine Menge. Handball vielleicht ein bisschen später, wie du diesen wunderbaren Sport so wahrnimmst. Was sind denn deine Themen, Michael, im März 2024? Deine Baustelle?
Ostern steht vor der Tür und ich fange schon an, Ostereier zu verstecken und muss mir Zeichnungen machen. Gibt es immer eine schöne Geschichte von meinem Vater, als wir Kinder waren. Ich komme ja aus Elmshorn, ne? Es ist ja nicht so weit von Hamburg weg und da haben wir so einen großen Liter Stadtpark und da sind wir mit meinen beiden Geschwistern und der Familie dann immer zum Ostereiersammeln in diesen Park gegangen und mein Vater hat vor Ostereier versteckt. Und dann hat er sich immer so eine Zeichnung, wie so eine Schatzkarte angelegt und hat sich immer die Kreuze gemacht, wo er denn die Ostereier versteckt hat. Es war aber jedes Jahr so, dass er irgendwie zwei oder drei irgendwann selber nicht mehr gefunden hat und uns immer heiß gemacht hat, wir sollten noch suchen. Man weiß heute nicht mehr, ob er uns geärgert hat, ob er uns gefoppt hat, ob es die gar nicht gab oder ob sie heute noch da liegen. Also man weiß es nicht so genau. Nein, aber sonst, du, es ist Stiftung. Wir haben ja dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum der Michael-Stich-Stiftung. Und machen wieder unseren Drachenboot-Cup, machen vor Weihnachten wieder unser Konzert in der Elbphilharmonie. Das ist natürlich ein großes Fest, sage ich jetzt mal. Meine Kunst, meine Malerei ist was, was mir sehr wichtig ist. Und ansonsten das Leben genießen, oder? Muss man ja irgendwann mal tun.
Versuchen wir auch.
Ja, dann mal weiter so.
Hast du nicht auch noch ein Golfturnier irgendwann mal?
Ja, ich habe mehrere Golfturniere, aber ich habe einmal eins selber ausgerichtet, was ja sehr spannend war. Ich glaube, da hast du auch mitgespielt. Ich glaube, du warst ja in unserem Flight irgendwie der...
Weißt du, wie gut ich da gespielt habe?
Ich weiß das ehrlicherweise noch. Ich wollte gerade sagen, du hast uns runtergezogen, aber das warst du nicht ehrlicherweise. Nein, aber wir haben ja viele Golfturniere von Partnern, die das zugunsten der Stiftung machen. Sehr viele in Berlin, ehrlicherweise. Und von daher, Berlin ist ja auch ein guter Standort dafür und irgendwo muss man die Spenden einsammeln. Also aber Golf ist natürlich auch ein Thema.
Aber die Michael-Stich-Stiftung, die ist ja so anerkannt und so groß und seit so vielen Jahren, du hast gerade gesagt, seit 30 Jahren. Hättest du das am Anfang gedacht, dass das so viel Zeit in deinem Leben auch in Anspruch nimmt, dass das so ein sehr, sehr großes Ding wird?
Ja, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe das hin und zur aktiven Zeit angefangen mit, wie alt war ich? 26, warte mal, 94, 26. Und dann habe ich es ja wirklich gemacht, weil ich was zurückgeben wollte, weil ich von meinem eigenen Glück Menschen was zurückgeben wollte, denen es nicht so gut geht. Und so als junger Mensch denkst du, ja, kannst was Tolles machen, bewirken, aber dass das natürlich so ein Lebensbegleiter ist, auch so lange, darüber macht man sich in dem Alter natürlich nicht wirklich Gedanken. Aber ich hab's ja mit dem Wort Stolz nicht so richtig. Ich bin ja so, wenn jemand sagt, bist du stolz drauf? Ja, da tue ich mich immer so schwer mit. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen, dass ich auch so ein tolles Team habe, meine Mitarbeiter und die Daniela, die ist jetzt auch schon seit 26 Jahren bei mir. Und sowas schweißt natürlich unglaublich zusammen. Und das ist, ja, es ist eine Lebensaufgabe.
Ja,
Vielleicht
absolut.
haben das nicht alle auf dem Zettel. Michael Stich Stiftung, Lebenshilfe für HIV-betroffene Kinder. Und du hast viele unglaublich tolle Auszeichnungen dafür bekommen, unter anderem Bundesverdienstkreuz am Bande. Jetzt gerade bist du für dein Lebenswerk ausgezeichnet worden von der Deutschen Sporthilfe mit der goldenen Sportpyramide. Du sagst, du tust dich mit dem Begriff Stolz schwer. Dann versuche ich es mal anders. Was treibt dich denn an?
Ich glaube, die Dankbarkeit für das eigene Leben, dass ich das machen durfte, was ich gemacht habe. Ne? Schwalbe, du weißt das, man macht seine Leidenschaft, sein Hobby, ja, das, was man gerne macht, irgendwie zum Beruf irgendwann. Und du kannst damit auch sehr, sehr gutes Geld verdienen und dir auch eine Basis für dein Leben schaffen. Und das spielerisch, weißt du ja, klar, es ist ein Job, klar, es ist Arbeit, klar, es ist viel Training und alles, was dazugehört, aber für uns war das damals, hat sich auch ein bisschen geändert, für uns war das damals ja nicht, wir haben nicht Tennis gespielt, um damit Geld zu verdienen, sondern wir haben Tennis gespielt, um Tennis zu spielen, um Turniere zu gewinnen, um Erfolge zu feiern irgendwie. Und das Geld war natürlich ein sehr willkommener, ich nenne das jetzt mal wirklich Nebenaspekt in der Zeit. Heute hat sich das, glaube ich, im Sport generell ein bisschen verändert. Heute spielt Geld eine viel, viel größere Rolle. Das sieht man auch gerade durch Saudi-Arabien, alles, was da passiert. Es geht um solche Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und das war immer der Treiber. Eigentlich war es aus Überzeugung, aus Emotionalität heraus zu machen und sich nicht immer über Gedanken darüber zu machen, was heißt denn das in 5 oder 10 Jahren? Ich bin eher jemand, der im Heute und im Jetzt lebt und nicht versucht, zu weit zurückzuschauen. Mache ich mittlerweile immer ganz gerne. Und auch nicht zu weit vorauszuschauen.
Ich finde, es ist auch ein Grundstock, gute Leistungen bringen zu können. Weil ich könnte mir das, hätte mir das gar nicht vorstellen können, irgendwo zu spielen oder irgendwas zu tun als Handballer, nur des Geldes wegen. Da habe ich mir eigentlich, es war schön, toll, einen guten Vertrag zu haben, keine Frage, genau wie du es auch gesagt hast. Aber um Spaß an dem Sport zu haben, kann es keine Rolle spielen, finde ich. Also ich kann es heute auch nicht verstehen. Und wie du schon sagst, dass die Menschen da dem letzten Euro noch hinterherrennen und das noch machen und Vereine wechseln. Beim Handball ist es manchmal wirklich so, dass du sagst, Mann, jetzt kriegst du da 500 Euro mehr im Monat, verwechselst hier den Verein, riskierst vielleicht sogar deine Karriere, weil du da nicht zurechtkommst. Und nur, das, also das finde ich schon ein bisschen, also die richtig Guten, behaupte ich, machen es nicht nur des Geldes. Vielleicht am Ende der Karriere, wenn sie sagen, komm her, jetzt schnapp ich noch mal ein paar Euro, das kann man ja auch verstehen. Aber ansonsten die richtig Guten, die wollen in den großen Vereinen spielen oder wollen die großen Turniere gewinnen. Egal, ob sie jetzt in Wimbledon da nachher 2,5 Millionen kriegen. Wie viel kriegen die jetzt eigentlich? Was kriegt denn der Sieger da
Ja, ich
jetzt?
glaube, da bist du nicht weit von entfernt. Ich glaube,
Zweieinhalb
soweit ist es
Millionen?
mittlerweile.
Was
Ja.
hast du damals bekommen?
Ich glaube, 500.000.
Kleiner
Was ja auch schon,
Unterschied. Irre
ja, was
Geld.
ja auch schon irre viel Geld ist. Aber
Ja,
genau
klar.
das, was du sagst, am Ende des Tages war es bei mir so. Und es gibt ja Sportler, die können das Emotionale von dem Sport trennen. Also die gehen wirklich raus und machen ihren Job und können sich total fokussieren. Ich war immer jemand, der emotional in einer sehr guten Stimmung sein musste, um meine beste Leistung zu bringen. Also diese Emotionalität war extrem wichtig und dementsprechend natürlich auch das Umfeld. Und ich glaube, wie du sagst, wenn du so ein Mannschaftssportler bist, du bist in der Stadt, in einem Verein, wo du dich wohlfühlst, wo du deine Kameraden magst, wo du den Trainer schätzt, das sind ja alles Faktoren, die eine riesengroße Rolle für deine eigene Leistung spielen. Und wenn du dann nur in Anführungsstrichen des Geldes wegen wechselst und plötzlich fühlst du dich in der Stadt nicht wohl, kannst die Sprache nicht, magst deine Kollegen nicht, findest kein Zuhause wirklich, dann kannst du deine Leistung nicht bringen. Und ich glaube, das ist in jedem Job so, gar nicht nur im Sport so, das ist ja immer so. Und deswegen bin ich völlig bei dir. Also manchmal, und es gibt ja auch im Sport genügend Beispiele, wo es dann nicht funktioniert. Ja, dann haben sie zwar ein paar Millionen mehr auf dem Konto, aber machen die dich am Ende glücklich? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, klar.
Und das sind dann so, ich bin dann natürlich mit Uwe Seeler aufgewachsen, so ein bisschen, wir beide ja auch oder wir alle. Und das war für mich so, dass der Klassiker, der hat gesagt, nein, ich bin da, wo ich mich wohlfühle. Ich bin da, wo ich wertgeschätzt werde. Es ist meine Heimat, mein Zuhause. extremes Beispiel in die andere Richtung, aber auch das geht und macht dich als Menschen vielleicht glücklicher, weiß man nicht, aber es ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich verurteile keinen, der für das Geld irgendwo anders hingeht und das macht, sondern das muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden und ob er damit glücklich ist oder nicht.
Vor der Entscheidung stand ja auch gerade der DFB, ne? Offensichtlich Adidas oder Nike haben sich für das größere Geld entschieden. Mittlerweile sind ja schon auch ein paar Hintergrundinformationen ans Tageslicht gekommen, sozusagen. Für dich nachvollziehbar die Entscheidung? Also nicht Tradition, sondern Kohle?
Total. Ganz ehrlich, also wenn ich die Politiker höre, die sich dazu äußern, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, bei euch darf man ja klare Kante sprechen. So. und immer das und immer unter der Prämisse Tradition, ja, finde ich wahnsinnig wichtig. Ich finde, Tradition ist ein unglaublich wichtiges Gut. Aber das kannst du natürlich in beide Seiten spielen. Warum macht nicht Adidas aufgrund der Tradition einfach ein Angebot, was das von Nike toppt, wenn ihnen die Tradition so wichtig ist? Das machen sie natürlich nicht, weil es für sie wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll zu sein scheint. Aber deswegen kannst du dem anderen Partner ja nicht Traditionsbruch vorwerfen, wenn er dann das bessere wirtschaftliche Angebot annimmt. Aber einer Firma, die aus wirtschaftlichen Gründen anders entscheidet, sagen, ihr habt nichts falsch gemacht. Das passt einfach nicht zusammen.
Nein, passt nicht.
Das ist Blödsinn.
Das ist totaler Blödsinn. Gerade aus Traditionsgründen müsste Adidas eigentlich auch ein Riesenangebot machen und sagen, pass mal auf, die Nationalmannschaft geben wir nicht her. Fertig, Ende, da kann kommen, wer will. Das machen wir. Und das wäre, und mal ganz ehrlich, sie hätten ja auch die finanziellen Möglichkeiten. Das wird ja da auch keine Ahnen treffen. Muss man
ja, und wenn man sagt, es gibt ja, ne, Adidas geht dann nach Amerika und macht irgendwelche Teams, wo man sagen würde, da ist Nike eigentlich zu Hause so. Und ich, eine kleine Anekdote, ich war nun als junger Spieler, war damals Willi Holdorf. Sagt euch Willi Holdorf noch was?
Natürlich kennen wir Willi Holdorf.
Und Willi Holdorf war damals der Adidas-Vertreter für Norddeutschland. Und das war so in meinen ganzen Anfängen. Und ich wollte damals unbedingt Adidas spielen. Für mich war das als Deutscher, war das junger Spieler, wolltest du Adidas haben. So. Und das hat nicht geklappt. Da hat es nicht durchgekriegt, dass Adidas mit mir einen Vertrag macht. Ich hatte dann Reebok und Nike. Aber Adidas war es dann nicht. Und ich hätte wahnsinnig gerne in Adidas gespielt. Also von daher siehst du mal, ich so kann das nachvollziehen, wenn man zu den Amerikanern geht.
So kann es auch gehen. Ich bin total bei euch. Unter der Voraussetzung, dass der DFB dann tatsächlich seine Ankündigung wahrmacht, das Geld, was jetzt on top sozusagen reinkommt, auch sinnvoll einzusetzen. Ne? Also es ist ja die Sprache davon, ja, wir wollen unsere Strukturen verbessern, wir wollen vielen in den Nachwuchs investieren. Ich bin nicht dabei, wenn sie sich da jetzt den zweiten Elfenbeinturm irgendwo hinsetzen, wie sie es jetzt mit dem Campus gemacht haben. Und wenn Herr Nagelsmann jetzt in Zukunft 10 anstatt 5 Millionen Euro verdient.
Ja, wobei, ich glaube, man muss das eine von dem anderen so ein bisschen trennen. Die Strukturen sind ja in Verbänden immer ein großes Problem. Und nur weil mehr Geld da ist, werden die Strukturen nicht besser. Das liegt ja an den handelnden Personen. Und ich kann das aus meiner Erfahrung nur sagen, leider Gottes sind ja oft die handelnden Personen, nehmen sich ja selber wichtiger als den Verband, für den sie den Job ja machen. So, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, den man hat, ob man das ehrenamtlich macht oder ob man dafür bezahlt wird. Und da krankt es ja so ein bisschen dran. Aber dass die Politik sich natürlich einmischt und unsere Minister dann schlau daherreden, ist natürlich völlig unangebracht. Die sollen ihre eigenen Baustellen lösen. Aber ich bin bei dir. Es wäre schön, wenn es weiter unten ankommt, wenn der Breitensport, wenn Jugend, wenn ältere Menschen davon auch mehr gefördert werden. Das ist im Deutschen Tennisbund auch so. Die Senioren, die ja trotzdem einen Großteil unserer Mitglieder ausmachen, sind eigentlich die, die am wenigsten von sowas abbekommen. Klar müssen wir den Nachwuchs fördern, aber ne, warum schafft der DFB es nicht, die ganzen ehemaligen Top-Leute, die vielleicht Bock hätten, auch in die Arbeit mit dir zu integrieren? So, das ist ja in Deutschland ein Phänomen, dass wir in Deutschland es ganz selten schaffen. Bei uns im Tennis schaffen wir es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es im Handball ist. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber da haben wir auch ein generelles Strukturproblem, sage ich jetzt mal, dass da zu viel Ego involviert ist und ja nichts abgeben, anstatt zu sagen, es geht um den Sport. Es geht um
die
das
Sache,
Übergeordnete.
Ne?
So.
Um die Sache um nicht, und nicht ums Ego.
Ja.
Wie ist denn das so im Tennis, wenn ich da eine Zwischenfrage stellen darf? Der Fußball ist ja doch schon sehr groß. Kommen jetzt noch mal ein paar, was weiß ich, wie viele Millionen dazu. Und ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche, Frauen spielen Fußball. Wie positioniert sich der Tennissport? Habt ihr Nachwuchsprobleme? Läuft das bei euch? Also wir im Handball merken das schon teilweise, dass ja, der Fußball immer größer wird, immer mehr Macht bekommt, immer mehr Geld in die Hand bekommt, sie auch strukturell arbeiten können dadurch, weil da gibt es ja schon Leistungszentren und was weiß ich, was die jetzt alles aufgebaut haben, können wir ja gar nicht leisten als Handballer. Wie sieht es da im Tennis aus?
Wir haben ja, der Tennis ist ja Deutschland, oder der DTB ist ja der größte Tennisverband der Welt, so wie der DFB der größte Fußballverband der Welt
Und
ist.
der
So,
Deutsche Handballbund, der größte Handballbund der Welt.
das heißt, wir haben alle Voraussetzungen dafür. Wir haben ein Nachwuchsproblem, ohne jede Frage, aber das liegt nicht nur an der Struktur, das liegt auch an den Jugendlichen. Und ich glaube, dass man im Fußball das manchmal verklärt, wenn man sagt, der Fußball hat die größten Mitglieder, ja, aber jedes HSV-Mitglied, jedes Bayern-Mitglied ist Mitglied im DFB. So, aber ja nicht zwangsläufig ein Fußballspieler. Also, ne, die Mitgliedschaft selber ist ja nicht bedeutend damit, dass alle auch Fußball spielen. Und ich weiß das aus meiner Zeit. Ich habe nun auch, bis ich 18 war, Fußball und Tennis gleichzeitig gespielt. Und da hatten wir in Elmshorn, glaube ich, damals 10 oder 12 Vereine, die in jeder Altersstufe Jugendmannschaften hatten, die alles hatten. Heute gibt es das nicht mehr. Heute haben die sich alle zusammengeschlossen, die mergen alle, die kommen zusammen, die haben teilweise in gewissen Altersstufen keine Jugendmannschaften. Das heißt, der Fußball hat ja auch ein Nachwuchsproblem, nämlich, dass es genügend Kinder gibt, die den Sport betreiben wollen. Und das ist ja das eine Problem im Tennis genauso. Ja, die wollen Tennis spielen und die Zahlen steigen auch. Aber sehr wollen sich die Jungs und Mädels wirklich quälen, um den Weg zu gehen, der extrem hart ist. Schwalbe, du weißt das auch. Und bei euch im Handball wird es noch härter geworden sein, als es früher vielleicht war. Der Konkurrenzkampf, die Anforderungen, das ist alles
Also ich fand es
gewachsen.
früher viel härter als heute,
Ja,
nur um mal ein
klar.
Statement hier
Arme Sau.
rauszuballern.
Aber ich glaube, es ist eine Einstellungsfrage. Wir hatten halt damals keine Möglichkeiten. Es gab drei Fernsehprogramme, wir haben auf der Straße gekickt, Tennis gespielt, was auch immer gemacht. Heute hast du halt so viele Möglichkeiten, andere Dinge zu tun, dass der Sport halt, das ist eine Herausforderung, das ist ein Commitment, was du geben musst. Und dazu sind halt auch viele nicht mehr ganz bis zum Ende bereit, weil es auch ein echt harter Weg ist.
Ja, das ist so, hundertprozentig. Ich habe nur so auch, Mo Fürster hat mal zu mir gesagt, wir leben in Deutschland in einer Monosportkultur, sodass der Fußball halt schon viel Raum einnimmt und wir alle anderen so ein bisschen drum kämpfen müssen, um ein bisschen Aufmerksamkeit und Sponsoren zu bekommen. Und da merkt man schon häufiger, dass wir da ein bisschen an unsere Grenzen kommen. Wenn du mal siehst, wir haben ja vor der Haustür den HSV, wie viele Menschen da arbeiten, wie viel daran, wie viele Zuschauer sie auch in der zweiten Liga haben. Da kann man schon manchmal rübergucken und denken, oh, das ist aber wirklich ein großes Gebilde. Das wird so im Handball nicht geben und das werden wir nicht schaffen.
Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Aber man sieht ja, Basketball-Weltmeisterschaft, wenn die Jungs erfolgreich sind, was das
Dann
plötzlich für einen
gucken
Hype auslöst.
sie.
Handball-Weltmeisterschaft, wenn im Tennis ein Deutscher plötzlich beim Grand Slam im Halbfinale steht, was das plötzlich bewirkt.
Ja, dann
Nur
spiel doch noch
früher.
mal.
Das
Es
willst du nicht
gibt's.
sehen. Das willst du nicht sehen. Aber du musst natürlich auch sagen, früher war es halt ARD, ZDF, da war es dann halt in den Primetimes, wurde es halt übertragen. Dann war es die größte deutsche Tageszeitung, wo es dann halt immer auf der Titelseite war. Heute sind alle Nachrichten vorab im Internet. Das heißt, alleine dadurch ist die Präsenz geringer geworden, die alle erreicht. Und das ist ein Problem. Sponsoren werde ich nie verstehen, warum viele Firmen einfach immer wieder auf Fußball gehen, obwohl der Output, glaube ich, nicht immer optimal ist. Aber du weißt es auch, Schwalbe, es liegt an persönlichen Beziehungen, daran, Menschen zu überzeugen, Menschen emotional zu gewinnen, abzuholen. Und sie auch durch die Persönlichkeiten, die da sind, irgendwie an den Sport zu binden. Und das fehlt natürlich in der heutigen Generation. Wo sind die Persönlichkeiten im Sport? Wo sind die Typen, wie du das warst, wie es in deiner Generation viele gab, wie es in Kretsche gab, wie es in meiner Zeit im Tennis andere Spieler gab, wo du sagst, damit identifiziere ich mich. Bei vielen Sportarten kennst du doch die Sportler schon fast gar nicht mehr. Also, wenn du es nicht wirklich intensiv verfolgst.
Das ist so. Also, ich sag mal, im Tennis, da bin ich noch ein bisschen drin, da kenne ich noch ein paar, da habe ich auch so meine Favorites. Ich fand ja Rafa Nadal immer sehr, oder ich finde ihn sehr, sehr stark. Ich hoffe, er kommt jetzt auch wieder richtig zurück. Er will es ja nochmal versuchen. Also, dich habe ich früher sehr gerne gesehen. Pete Sampras fand ich auch immer ganz lässig. Das war auch so ein bisschen ein lässiger Tennisspieler, so wie du. Der hat auch immer so einen leichten, so einen King so drin gehabt. Ich bin ja kein so Tennisheld. Habe ich das richtig beschrieben? Versteht ihr, was ich meine? So dieses Handgelenk, so klappen, so
Sehr
dieses, so
natürliche Bewegungsabläufe, so würde
weißt
ich
du,
mal
wie ich
sagen,
meine?
ne?
So alles, so, der Michael spielt ja auch so Golf. Da kommt ja unten so ein Ding raus und sagst, Alter, wie haut der denn den Ball jetzt da wieder? Das sieht so lässig aus. Also, das war schon so ein bisschen dein Stil, oder?
Also
So.
man würde das übergeordnete Talent nennen, Schwalbe.
Ja,
Ja.
Talent ist ja so viel. Talent ist ja so viel. Talent ist ja mental und Kampfgeist und alles. Das ist Gefühl. Du hast einfach Gefühl für den Sport gehabt,
Motorik,
oder?
aber das ist doch das. Motorik ist doch in eurem Sport nicht anders. Weißt du, ich
Ja,
meine,
natürlich.
du hast ja auch immer einen rausgehauen, wo man sagt, wo kommt der denn jetzt her
Genau.
irgendwie?
Und mit den dünnen
Aber
Ärmchen. Ich hatte immer so dünne
genau.
Ärmchen.
So,
Das
genau.
war
Das
immer,
sind wir.
hat er
Die hast du
gemacht.
jetzt nicht mehr, wenn ich das den Zuhörern sagen darf. Schwalbe hat die dünnen Ärmchen und dünnen Beinchen abgelegt.
Ja, stimmt. Da ist ein bisschen was dran
Aber,
jetzt.
ja, aber Motorik, aber guck mal, das ist doch so. Wir waren immer draußen, wir haben immer Sport gemacht, wir sind auf Bäume geklettert, wir haben irgendwelche Dinge gemacht, die die Motorik geschult haben. Wo wird denn heute noch Motorik geschult? Wirklich, ich meine, wenn ich einen jungen Tennisspieler sehe, kann ich nicht sagen, ob der gut wird oder nicht, aber ich kann eins beurteilen, ob der eine gute Motorik hat, ob
Ja.
der flüssige Bewegungsabläufe hat, ob ihm das leicht fällt, ob er eine Natürlichkeit hat. Und dann ist das die beste Voraussetzung, auch um
Genau.
egal welchem Sport auch erfolgreich zu werden.
Hattest du die Leichtigkeit immer oder hattest du sie manchmal auch nicht? Musstest du die finden? Du musstest die auch finden, oder? Also bei mir war das so. Ich hatte den klassischen, heute würde man sagen, den Flow. Wenn ich den Flow hatte, war ich eine Maschine. Dann war ich wirklich, glaube ich, ein relativ guter Handballer. Hab sehr viele richtige Entscheidungen getroffen. Nur wenn nicht, dann ging bei mir auch
Ne,
gar
das war bei mir
nichts.
genauso. Aber das war bei mir so, wenn ich vor dem Match gut drauf war, mein Umfeld war gut, die Emotionslage war positiv und du hast dich wohlgefühlt, alles passte so. Dann war es auf dem Platz, dann ist mir alles gelungen. Wenn ich
Ja.
mich aber gestritten habe mit meinem Trainer oder meinem Manager und ich bin da auf den Platz gegangen, war ich genervt und habe scheiße gespielt. Also ich konnte diese Emotionen nie ausblenden, wenn ich dann zum Wettkampf gegangen bin. Und das konnten andere besser.
Turnier am Roten Baum gegen Boris Becker war das Halbfinale, wo du 6-0, 6-1 ge geballert hast. War das das?
6-1, 6-1. Die 0 wollen
6-1.
wir ihm ersparen, aber.
Hast ihm die 0 erspart? Ich dachte, da wäre noch eine 0 dabei. Ja. Ja, stimmt, 6-1, 6-1. Es war Halbfinale, gell, oder?
Halbfinale oder Viertelfinale? Ich glaube Halbfinale, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Aber wo es dieses schöne Foto ja auch gibt.
Boah,
Das
wie
sind so,
genial ist. Da, da
ja,
war's, das war so ein
das sind
Tag,
ja so
oder?
Tage,
Da
wo es einfach
hitzte.
läuft. So, weißt
Ja.
du? Das sind die schönen Momente.
Das war echt ein Ding. Hundertprozentig.
Ich würde gerne einmal nochmal zurückkommen zur Sportmonokultur, wie es offensichtlich Mo Fürste, für die, die es nicht wissen, Hockey-Olympiasieger, Weltmeister, beides, alles egal.
Alles, alles.
wie er es ausgedrückt hat. Also dem Fußball, der steht auf einem Sockel und da werden wir ihn auch nicht runter, nicht von wegbekommen, ist auch alles geschenkt und alles gut. Aber nichtsdestotrotz kommt danach lange nichts. Du hast es ja auch aus professioneller Sicht jahrelang gemacht, als Turnierdirektor Hamburg-Braunschweig, sozusagen auch deinen Sport zu promoten, zu vermarkten, nach vorne zu bringen, möglichst viele Leute dafür zu begeistern. Wo siehst du denn da einen Weg, eine Lösung, wie man vielleicht noch mehr Leute für diese Sportarten begeistern können, auch was jetzt das Konsumverhalten anbelangt?
Ich habe ja immer einen anderen Blickwinkel. Wir stehen nicht im Schatten einer Sportart, weil Fußball verbietet uns nicht, mit unserem Sport erfolgreich zu sein oder neue Wege zu gehen. So. Aber Fußball hat halt den großen Vorteil, Handball hätte es auch, aber Handball ist insgesamt einfach weniger Mitglieder, kleinerer Sport, weniger, die es betreiben, sag ich mal. Handball spielst du halt nicht auf der Wiese oder am Strand oder was auch immer. Ne? Das ist halt nicht die Sportart dafür. Aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die Tennis spielen. Und die Emotionalität spielt eine große Rolle. Fußball ist das, was Fußball ist, schon immer gewesen und wird es immer bleiben. Aber wir müssen in unseren Sportarten neue Wege finden. Und dann müssen auch so, keine Ahnung, die Jungs vom HSV Handball, von deiner Truppe Schwalbe, die müssen auch eine größere Nähe zu den Sponsoren haben, zu den Fans haben. Sie müssen sich erlebbarer machen, glaube ich, um Emotionalität wecken zu können. Der Erfolg ist immer entscheidend. Aber man sieht ja selbst beim HSV, und die sind ja nicht unerfolgreich, aber das, was sie wollen, schaffen sie seit 5 Jahren nicht. Und trotzdem gehen die Menschen hin, weil es ihr Verein ist, weil sie damit etwas verbinden. Und wir darf nichts abzwacken. Wir müssen ergänzend zu dem sein und müssen unsere Fanschaft einfach gewinnen. Und im Tennis gibt es die ja ohne Frage. Fernsehen spielt natürlich eine große Rolle. Du kannst heute, sind 7 Tage in der Woche Fußball gucken, was mich total nervt, was ich anstrengend finde, was es auch langweilig macht, sage ich jetzt mal. Aber Tennis ist halt nur auf den Spartensendern. Handball ist dann bei einer Weltmeisterschaft, bei den öffentlich-rechtlichen oder bei einem privaten im Free-TV zu sehen. Aber ansonsten auch bei Spartensendern, nenne ich
Ja.
das mal. Und das hat sich halt verändert. ARD, ZDF oder das frei empfangbare TV widmet sich unseren Sportarten zu wenig um damit auch eine Bekanntheit zu erreichen.
Ja. Aber erlebbar, Entschuldigung, Schwalbe, erlebbar finde ich halt wichtig, ne? Also den Fans oder den potenziellen Interessenten halt die Sportart leichter zugänglich zu machen. Natürlich klar über Medien, aber eben auch über Typen, über Darstellungsformen, Kameratechnologien, Blick durch Schlüsselloch, Behind the Scenes und so weiter und so fort. Einmal Richtung NFL, also American Football ist, finde ich, eine der langweiligsten Sportarten, die es gibt, aber sie ist die erfolgreichste Mannschaftssportart der Welt, was die Vermarktung anbelangt, weil die Amerikaner das eben so sehr gut machen in der Darstellung, im
Total.
Live-Erlebnis.
Aber das
Ne?
muss man natürlich sagen, die Amerikaner finden es ja doch geil, wenn der Quarterback einen Vierjahresvertrag für 250 Millionen unterschreibt. Da gehen die halt steil drauf, weißt du? Das finden die halt großartig so. Und das ist auch alles okay, wenn das Geld ja auch wieder reinkommt, weil es aber eigentlich ist American Football so ein bisschen wie Fußball bei uns in Deutschland, muss man sagen. Es ist einfach eine historische Sportart, die immer eine große Bedeutung hatte. Aber ich bin bei dir. Wir müssen uns neu finden. Auch die Sportler müssen sich neu finden. Nur welchen Nutzen haben die Sportler davon? Weißt du, wenn du die Medien nimmst, Naomi Osaka bei uns im Tennis war ja nun über 2 Jahre dieses Thema mit Burnout und Medienanspruch und was immer alles dazukommt. Du kennst das aus deiner Arbeit im Fußball. Ne? Welche sind gut vor der Kamera? Welche tun sich schwer? Welche fühlen sich dadurch belastet? Da finden sie dann anstrengend. Es ist aber Teil des Jobs, aber haben Instagram-Account mit 4 Millionen Followern, wo sie jeden Tag ihre neue Badeanzugkollektion promoten, wo du sagst, das passt für mich alles nicht.
Ich bin auch bei dir. Ich bin auch der Meinung, Vielfalt im Sport ist ganz entscheidend. Nur ich gebe zu bedenken, auch was du gesagt hast, ich möchte es nochmal unterstreichen, der Fußball hat mittlerweile so viel Mittel und so viele Möglichkeiten, dass halt in der öffentlichen Wahrnehmung andere Sportarten wirklich ein Thema haben und dadurch natürlich auch keine Reichweiten erzielen und aus diesem Grund für die Sponsoren immer uninteressanter werden. Das ist noch so ein bisschen das Thema. Ja, als ich noch jung war, ich habe immer in der Sportreportage Frauenvolleyball geguckt oder da gab es sogar mal eine Halbzeit Handball oder irgendwie Tennis vom Vortag, noch eine Zusammenfassung und alles Mögliche. Da gibt es jetzt irgendwelche Nachberichte und da zeigen sie die Kabine von Borussia Dortmund oder im Zweifel die Kathi Hummels, die gerade eine neue Kollektion rausgebracht hat. Ja, muss ich echt sagen, Leute, wo sind wir denn? Also ich
Genau.
bitte euch. Und das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Daher meine ich, wir sollen unsere Arbeit machen. Bin ich bei dir? Wir müssen interessant sein. Wir müssen was machen. Aber wir müssen auch ein bisschen den Finger heben und sagen, Leute, der Fußball darf nicht mit seiner Macht, die immer größer wird, uns alle erdrücken. Das darf auch nicht passieren.
Nee, aber das können wir natürlich nicht aufhalten. Wir können ja
Ja,
nur versuchen,
natürlich.
sage ich mal, was anderes zu machen, was plötzlich Interesse weckt und wo man auch Fernsehsender dazu bekommt, mal was zu machen. Ich kann das ja sagen, weißt du, als ich das Tennisturnier am Roten Baum gemacht habe, hatten wir ja auch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, obwohl der NDR ja nun hier vor Ort ist. Und ich hatte dann auch Gespräche mit damals Verantwortlichen, und das war in dem Jahr, wo Roger Federer und Tommy Haas gespielt haben, den wir auch hatten, Roger Federer. Und dann saßen wir beim Mittagessen und habe ich gesagt, Mensch, das wäre toll. Und NDR vielleicht nur Halbfinale, Finale zum Wochenende. Es war Wochen vor dem Turnier. Und da kam wirklich die Aussage, ja, also wenn Sie uns garantieren können, dass Federer gegen Haas im Finale spielen,
Dann kommen
dann würden wir übertragen. Und habe ich
wir.
den
Das
Anwalt gesagt,
heißt
Sie verstehen aber schon den Sport, oder? Also Ihnen ist das
super.
schon bekannt, wie das
Ja,
funktioniert.
so ist
Damit
das.
musst du dich dann auseinandersetzen. Aber das Problem werden wir nicht lösen, wenn es nicht vielleicht mal handelnde Personen gibt. Und es geht ja. Handball-WM geht, Basketball-WM geht. Und wenn es dann läuft, dann wollen sie ja aufspringen. Das ist ja immer genau der Punkt. Dann wollen sie plötzlich von Sky oder von wem auch immer dann nochmal Rechte abkaufen, um dann dabei zu sein. Anstatt mal vorher zu sagen, wir gehen mal ein Risiko. Und sie haben die Verpflichtung eigentlich, weil es ist das Interesse der Menschen, öffentlich-rechtlich auch diese Sportarten wahrzunehmen. Das
100
ist
Prozent, 100 Prozent.
einfach so.
Sehe ich auch so.
Ich würde gerne nochmal den Bogen spannen Richtung Olympia, weil wir die Olympischen Wochen haben hier, ne, bei der ersten sieben. Und Michael, das muss ich schon sagen, Schwalbe hat ja 84 Silber in Los Angeles gewonnen, ne? Und
Ist
letzte
schon ganz
Woche,
gut, ist schon ganz gut. So.
ja.
Für einen Kassenpatienten war das in Ordnung.
Letzte Woche hatten wir den Wieland Schmidt, der mit der DDR-Auswahl Gold in Moskau geholt hat. Insofern kannst du dir vorstellen, auf diesen Geschichten liegt schon ein bisschen Staub drauf, ne? Da bist du mit Barcelona 92 quasi schon in der absoluten Neuzeit und im Hier und Jetzt. Mich würde wirklich interessieren, was dir von damals so als Erlebnis in Erinnerung geblieben ist von Barcelona 92.
Erstmal muss man sagen, Olympische Spiele waren ja für uns Tennisspieler, ja, die gab's. Barcelona war, glaube ich, das zweite Mal offizielle Sportler. Ich glaube,
88 in Seoul war das erste Mal.
Genau,
Steffi Graf,
84
Gold
in
gewonnen.
L.A., glaube ich, als Schauwettbewerb sozusagen. Dann 88 das erste Mal. Hättest du damals zu mir gesagt, wenn du eine Medaille gewinnst, würdest du sie gegen Wimbledon oder gegen French Open eintauschen? Hätte ich gesagt, sofort, nimm hin die Medaille. So. Heute, mit dem Verständnis auch, würde ich sie für nichts eintauschen, die Goldmedaille. Was ist hängen geblieben? Das Dorf, natürlich, ganz klar. Ich habe im Dorf gewohnt, was ja damals Boris und Steffi nicht getan haben. Die haben außerhalb gewohnt, aber ich habe da mit der Truppe wirklich im Dorf gewohnt. Wir haben mit den Fechtern damals, die ja zu der damaligen Zeit noch extremst erfolgreich waren, in einem Haus gewohnt und die haben uns nicht wirklich willkommen geheißen, weil wir waren halt die Tennismillionäre. Wir waren dann nicht wirklich willkommen in dieser Phase. Das hat sich dann aber nach 2 Tagen sehr schnell gelegt, weil sie gemerkt haben, dass wir genauso Sportler sind wie alle anderen auch und aus den genau denselben Gründen da sind. Und mein schönstes Erlebnis war wirklich in der Mensa. Du kennst das, Schwalbe, du bist dann in diesem riesen Raum, wo alle Athleten zum Essen hingehen. Und ne, da gibt's keine Unterschiede, wie erfolgreich, wie nicht erfolgreich, wo du herkommst, alles egal. Und ich stand am Buffet und tat mir was auf dem Teller, guckte so nach unten und sah neben mir einen Schuhgröße 56, glaube ich. Und guckte dann hoch und neben mir stand die größte chinesische Basketballerin. Die war, glaube ich, 2,23 Meter oder irgendwie sowas. wo ich gedacht habe,
du warst genau, sofort verliebt.
Schockverliebt.
Schockverliebt, genau.
Aber genau das ist Olympia. So, und genau die Athleten, die am ersten Tag aus ihren Wettkämpfen ausscheiden, rausgehen, mit dem Ghetto Blaster Party machen, dieses Pin austauschen. Da gab's ja Plätze, wo dann alle aus allen Ländern ihre Pins getauscht haben. Der größte Kondomverbrauch des Jahrzehnts wahrscheinlich irgendwie war bei den Olympischen Spielen zu der damaligen Zeit. Also all die Klischees, die eigentlich im Raum stehen, werden da auch bedient. Aber dieses Miteinander, die Nationalhymne zu hören, wenn du dann dort stehst und deine Medaille bekommst, das sind schon sehr besondere Momente, die dir auch bewusst machen, du machst das überhaupt nicht für dich, selbst als Einzelsportler, wie ich es war, sondern du machst es wirklich für dein Land. Du bist dort der Vertreter deines Landes und das hebt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level.
Ja, ganz entscheidend, Michael, ist, dass du eins wieder richtig gemacht hast. Du hast im Olympischen Dorf geschlafen. Du hast da deine Zeit verbracht, warst mit den Leuten in der Mensa, weil dann hast du ein ganz anderes Gefühl für die Situation, als wenn du da draußen im Hotel irgendwo rummachst und nur zu den Spielen fährst. Ich fand, der stolzeste Moment in meiner Sportlerkarriere war bei den Olympischen Spielen, als wir das erste Mal ins Olympische Dorf rein sind und ich meine Akkreditierung vorgezeigt habe und der gesagt hat, you're welcome. You're welcome. Das war für mich der stolzeste Moment, weil ich dachte, ey, ich darf da rein. Ich habe es geschafft, da reinzukommen, mein Land repräsentieren zu dürfen, hier dabei zu sein. Das fand ich völlig, völlig wahnsinnig.
Ja, und es schafft auch nochmal einen anderen Team-Spirit. Also gerade bei Mannschaftssporten, glaube ich, ist das nochmal, du hebst, das ist nochmal anders als Weltmeisterschaft. Du bist wirklich nochmal.
Ich glaube, da gibt es Unterschiede bei manchen. Ich glaube, bei den Fußballern ist es so ein bisschen eher die Weltmeisterschaft, würde ich mal tippen. Aber bei den Handballern, bei den Volleyballern, bei den Wasserballern, bei den Hockeyspielern ganz extrem in die Olympischen Spiele natürlich das Allergrößte. Und dementsprechend haben wir mit denen dann auch immer schön zusammen gefeiert, wenn es was zu feiern gab. Und nochmal, ich möchte noch dem Herrn Westen noch mal ganz kurz sagen, ich war 1996, 4 Jahre nach dem Herrn Stich, auch nochmal bei Olympischen Spielen. Nur mal so, auch in der Neuzeit.
Ja. Okay, dann hast du die Geschichte noch nicht erzählt.
Ja, ja, ich war in
kannst
Atlanta, aber, 96. Aber
kannst du ja bei anderer Gelegenheit nochmal machen.
Anscheinend hat er das nicht so erfolgreich abgeschlossen.
Genau, er hat auch keine Medaille gewonnen, deswegen.
Aber obwohl du ja Einzelsportler bist, warst du ja dann auch als Teamsportler wirklich sehr erfolgreich. Ne? Wenn ich richtig gezählt habe, inklusive Olympia 10 Doppeltitel, ne? Auch mit John McEnroe einer,
genau,
ne?
Wimbledon, genau.
Sensationell. Und dann auch noch Davis Cup 93 und World Team Cup 94, genau. Schon auch aus dann deinem Talent als Teamplayer geschult oder war es einfach die Qualität dann des Doppels, der Mannschaft etc.? Also war dir das wichtig, dieser Teamspirit?
Total. Ich habe, wie gesagt, bis ich 18 war, gleichzeitig Tennis und Fußball gespielt und habe in Emson bei einem Verein gespielt, Rasensport Emson, die damals in der 4. Liga waren, Verbandsliga waren und bin mit 17 in die erste Herren gekommen und sollte dann erste Herren spielen, war auch ganz okay im Fußball. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist schon mal eine andere Sportart. Wenn du dann so als Jugendlicher da in die erste Herren kommst, da wird schon mal körperlich, gibt es mal ein anderes Feuer. Und dann habe ich mich halt für Tennis entschieden, weil ich gedacht habe, nee, da musst du nicht rumlamentieren, wenn einer schlecht spielt oder was auch immer. Ich war immer so ein auch der Mannschaftskapitän, und ich habe immer auch so eine Führungsrolle, und im Tennis war ich halt nur für mich selbst verantwortlich. Aber ich glaube, dieses Mannschaftsgefühl ist da auch hängen geblieben. Und ich hatte immer, ich habe wirklich im Tennis, bin ja nach München gegangen, habe bei IFITOS München Tennis-Bundesliga gespielt, die es damals noch als wichtiges Tool gab, bin deutscher Mannschaftsmeister im Tennis geworden, habe die Europameisterschaft der Mannschaft gewonnen, World Team Cup gewonnen, habe mit Steffi Graf den Hopman Cup gewonnen, Davis Cup gewonnen. Das war mir immer alles unglaublich wichtig, weil es auch für meinen Sport, es sind so Dinge im Sport, die wichtig sind, so, dass du nicht nur alleine bestehen kannst, sondern auch mit Partnern an deiner Seite. Und deswegen hat mir das immer irre viel Spaß gemacht. Und auch Doppelspielen, Mixspielen, das war ein anderes Spiel. Das hatte ich auch mal rausgeholt aus diesem Ego-Trip, immer nur alles für dich alleine machen zu müssen. Und deswegen habe ich auch wahnsinnig gerne Doppel gespielt. Und das hat mein Leben und meine Karriere extremst bereichert. Und ich finde es schade, dass die meisten Topspieler heute kein Doppel mehr spielen, weil es einfach ein geiles
Spiel
ist.
Aber es ist schon auch unglaublich anstrengend, oder? Wenn du nebenher noch Doppel spielst, da stehst du ja nur noch auf dem Court bei so Turnieren.
Aber,
oder?
Alter, ganz ehrlich, ich meine,
klar.
Nee, du spielst, also überleg mal, zu meiner Zeit haben wir bei den meisten Turnieren, wenn du im Finale warst, immer Best of Five gespielt. Davis Cup war immer Best of Five. Das gibt es heute alles nicht mehr. Heute spielen die nur noch bei den Grand Slams Best of Five. So, sonst ist alles nur noch zwei Gewinnsätze.
Und das geht schnell.
So. Und das, ja, heute spielen sie dann für zwei Gewinnsätze, wenn sie drei Sätze spielen, manchmal auch drei Stunden, was ich nicht verstehe. Aber das ist das Spiel, was sich auch verändert hat. Es ist viel athletischer geworden. Es ist weniger kreativ. Es ist körperlicher, physischer geworden. Aber wie habe ich immer damals gesagt, ich kann an meinem freien Tag, und du spielst ja meistens immer Einzel, Doppel, ein Tag Einzel, ein Tag Doppel. Ne? Das geht ja oft, dass es so geteilt wird.
Ja.
Ich kann zwei Stunden auf den Trainingsplatz gehen oder zwei Stunden Doppel spielen.
Ja,
ich
lieber immer zwei gesagt, Stunden
Doppel macht mehr Spaß.
Genau.
Also, und ist das bessere Training.
Da trittst du bei mir offene Türen ein, da ich ja jetzt auf dem besten Weg bin, Bundeskanzler zu werden. habe ich beschlossen, dass bei mir meine erste Maßnahme wäre, dass alle in unserem schönen Land bis zum 18. Lebensjahr eine Mannschaftssportart betreiben müssten.
Ja.
Überleg mal, was das für eine Auswirkung auf uns hätte. Erstens müssten wir alle Trainingsstätten mal wieder auf Vordermann bringen. Wir müssen Trainer einstellen. Wir müssen da richtig Geld dafür in die Hand nehmen, keine Frage. Und dann glaube ich, dass es unsere Gesellschaft verändern würde. Einfach mal dieses Mannschaftsgefühl, das du jetzt gerade so herrlich beschrieben hast, allen Kindern mal zur Verfügung stellen. Und egal was für eine Sportart, Mannschaftstennis, Mannschaftsbadminton, egal was, Hockey, Handball, fänd ich einfach sinnvoll.
Total, aber guck mal, es wäre auch für die soziale Kompetenz extrem wichtig.
Natürlich.
Aber was machen wir? Wir wollen Leistung und Anforderungen immer mehr reduzieren. Wir wollen dahin kommen, dass wir im Fußball nicht mehr in gewissen Altersstufen auf Tore spielen. Wir wollen in den Schulen nicht mehr Noten verteilen. Wir wollen den Druck rausnehmen. Und Sport geht ja ums Gewinnen. Sport geht um Gewinnen oder Verlieren. Da gibt es kein Unentschieden. Bei euch gibt es Unentschieden. Aber am Ende des Tages willst du als Sieger vom Platz gehen.
Aber da wollte ich gerade sagen, das willst du auch als Spieler.
Klar,
das willst
klar.
Du. Ich wollte immer gewinnen oder verlieren. Ja, so. Dieses Gefühl gehört doch einfach dazu.
Ja, und du musst aber auch lernen, und das kannst du, glaube ich, nur im Sport zu akzeptieren. Es wird immer einen geben, der besser ist als du. Es wird immer eine Mannschaft geben, die besser ist als du. Es wird im Einzelsport immer einen geben, an dem du immer scheiterst. Ich habe nie gegen Andre Agassi gewonnen. So, nervt mich total. Ja, weil sein Spiel, seine Art, das war mir, und irgendwann hast du es im Kopf, irgendwann geht es nicht mehr. So. Und diese Herausforderung, es ist doch wie in der Schule, wenn du irgendwie immer nur eine 3 schreibst, musst du das Ziel sein, ich will mal eine 2 schreiben. Ich will da besser werden. So, ich will mich selbst herausfordern, eine Challenge haben. Und das macht, ich sag mal, auch die Politik und die Gesellschaft nimmt da immer mehr Druck raus, was überhaupt nicht hilfreich ist, weil das reale Leben da draußen funktioniert ja nicht so. Das funktioniert auf, der Beste kommt am weitesten. So, in welcher Form auch immer der Beste. Ist völlig egal, aber bin ich bei dir. Aber das werd mal Bundeskanzler. Ich unterstütze dich, ich wähle dich. Wie heißt deine Partei?
Martin
Schwalbenkönig.
Gut, weiter.
Mir würde es erstmal reichen, wenn jeder Schüler und jede Schülerin zweimal die Woche Sport hätte in der Schule.
Ja, die Kinder können nicht mehr schwimmen. Die Kinder können nicht mehr auf einem Bein stehen, die können nicht mehr rückwärts laufen. Das ist völlig irre, was es da alles gibt. Michael und ich, wir sind ja zusammen auch beim Alexander Otto in der Sportstiftung. Da wird ja immer versucht, auch gewisse Projekte zu unterstützen. Das ist total hilfreich. Und wenn du dann ab und zu mal hörst, wie niederschwellig da gearbeitet wird, um die Kinder, um Menschen überhaupt für den Sport zu begeistern, das ist schon irre.
Aber guck mal, also, jetzt sind wir, entschuldige Jens, jetzt sind wir schon sehr politisch, aber Guck mal, bei uns, bei mir, ich kann das in meiner Kindheit sagen, wir hatten weniger Möglichkeiten, wie ich schon eingangs mal sagte. Es gab viele
Ja.
Ablenkungen, die es heute gibt. Aber meine Eltern haben gesagt, raus. Nicht zu Hause auf der Bude hocken, raus. Triff dich mit Kumpels, geh auf den Bolzplatz, mach da Jonglieren oder auf der Straße zwei Stühle, Leine spannen, Tennis spielen. Du musstest dich ja irgendwie beschäftigen. Dadurch waren wir Kinder natürlich selber immer unglaublich aktiv. Das heißt, viel hat natürlich auch mit dem Elternhaus zu tun. Wie sehr bringst du deine Kinder auch dazu? Tennis ist zum Beispiel eine Sportart, eine der wenigen Einzelsportarten, die Familien miteinander betreiben können. Der Vater oder die Mutter können mit ihren Kindern Tennis spielen gehen, aus Spaß. Die können Match machen, die können Doppel spielen, die können Mix spielen, was auch immer. Du kannst dich ja miteinander beschäftigen. Dann ist immer, es gibt keine Zeit mehr, es gibt das alles nicht. Ganztagsschulen, Ganztagskitas. Es ist auch ein bisschen ein innerfamiliäres Problem.
Stimmt, aber da siehst du mal den Unterschied zwischen uns beiden, lieber Michael. Deine Mama hat zu dir gesagt, raus, meine Mama hat zu mir gesagt, zurück, weil ich noch Hausaufgaben machen muss und noch was essen muss. Was kommst du wieder zurück? Bist du Wahnsinn? Du kannst doch jetzt schon wieder auf den Bolzplatz. Also ich erinnere mich an Zeiten, ich war 7 Stunden am Stück auf dem Golf, auf
Ja,
dem Bolzplatz.
klar.
Hundertprozentig. Das war so geil, ehrlich. Ich habe das
Ja,
geliebt über alles.
ja. Und auch
Ja.
dafür die soziale Kompetenz. Aber jetzt haben wir das abgegrast. So,
Ja.
jetzt darf Jens auch mal wieder zu Wort kommen. Der lauscht immer so spannend und.
Ja, es kommt mir aber gelegen, dann kann ich lange genug überlegen, was ich als nächstes wissen und fragen möchte. Paris 24 wird auch sehr speziell. Olympia Tennis. Roland Garros ist natürlich sensationell als Location, heißt aber dann dementsprechend auch Sandplatz. Sascha Zverev als Titelverteidiger von Tokio. Was zeichnet sich da ab vor deinem geistigen Auge, wenn du dran denkst? Olympia, Roland Garros.
Ja, erstmal ist die Anlage natürlich fantastisch und die ganzen Tennisanlagen auf dieser Welt entwickeln sich ja immer weiter und werden den neuen Ansprüchen immer gerechter, muss man sagen, mit Dächern, mit was immer da alles ist. Wenn du heute die Spielerbereiche siehst, da haben wir damals in Gartenhütten irgendwie uns umgezogen. Die haben wir heute das Feinste vom Feinen, sage ich jetzt mal. Wird spannend. Der Belag heute ist ja auch mein Credo immer gewesen. Der Belag heute spielt eigentlich gar keine so große Rolle mehr, weil die Belege sich so angeglichen haben, die Art des Tennisspiels hat sich mehr angeglichen. Es gibt diese Spezialisten nicht mehr wirklich. Ich meine, Nadal hat auf Sand, klar, das ist sein Lieblingsbelag, aber er hat auch in Wimbledon gewonnen, hat Hartplatz gewonnen, hat auf allen Belegen gewonnen. Es wird spannend, vor allem, weil es natürlich in einer Zeit ist, wo die Tennissaison voll am Laufen war mit Roland Garros davor, also French Open, mit Wimbledon davor. Also es ist schon viel Tennis gespielt worden. Und dann wird dann wirklich die Frage sein, wer lässt sich emotional auf dieses Erlebnis Olympiade oder Olympische Spiele am allermeisten ein und ist vom Kopf her am frischesten? Ich glaube, das wird eine ganz große Rolle spielen. Und ich würde es auch mal spannend finden, wenn es mal so einen Außenseiter-Sieg geben würde. Ich würde es mal toll finden, wenn mal einer wieder triumphiert, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hat.
Damals zu deiner Zeit, das hat ja wirklich von diesen unglaublichen Charakteren und Persönlichkeiten gelebt, mit dir, mit McEnroe, Agassi, Becker, Lendl. Ich könnte noch zig andere.
Sampras, oder?
Ja, es war ein bisschen später,
Sampras,
ne, oder?
nee,
Ein
Sampras war
bisschen
meine
jünger.
Zeit. Das war 90er
Ja.
Jahre.
Ja.
Kurier, Stefan Edberg,
Ah, Jim Courier, der hat immer die
Goran
Kappe falsch rum aufgehabt,
Ivanisevic.
gell?
So,
Ja.
ja, das waren viele tolle Charaktere.
Das war so ein Sandplatz-Butler. Der hat immer nur
Welcher
zurückgeknallt.
ist der Spieler aktuell, der dich am meisten packt und emotionalisiert, so, wenn du ihn siehst? Wen guckst du am liebsten an?
Schwierig. Schwierig, wirklich schwierig, weil ich gucke relativ wenig. Natürlich gucke ich bei den Grand Slams mal rein und schaue mir auch mal Tennis an. Ich finde den Carlos Alcaraz als Typ spannend, weil er A, natürlich so jung unfassbar erfolgreich war und ist und auch so eine Spielfreude auf den Platz an den Tag legt und auch so ein bisschen entspannter ist, sich auch mal freut, wenn er einen tollen Schlag gespielt hat, sich auch mal ärgert, wenn er nicht gut spielt. So. Mir fehlt generell bei den allermeisten Spielern die Emotionalität auf dem Platz. Und damit meine ich nicht Schläger zerstören oder was auch immer oder Schiedsrichter bepöbeln. Auch das gehört dazu. Ich sage immer so schön, was würde dem Tennissport fehlen, wenn John McEnroe damals nicht gesagt hätte, you cannot be serious. Und seine Wutausbrüche, das ist Tennishistorie, ein einzelner
Ich
Satz.
habe immer
So.
drauf gewartet. Ich habe immer drauf gewartet und habe gewusst, jetzt kommt's gleich. Jetzt kommt's. Jetzt
So.
geht's gleich los.
Und das fehlt. Mir sind die Spieler und Roger Federer seine Erfolge
Ja.
unbestritten und toll. Aber mir ist das alles immer ein bisschen zu glatt. Mir ist das zu Mainstream. Mir fehlen die Ecken und Kanten. So, gepaart mit den Erfolgen. Und das Deswegen fällt es mir schwer. Ja, das Tennis ist athletisch geworden. Mir fehlt auch die Variabilität im Tennis, die Kreativität, das Spielerische, was du vorhin auch sagtest, Schwalbe, so dieses auch mal mit dem Augenzwinkern Ball schlagen, wo du sagst, wo kommt der denn jetzt her? Warum hat er das denn jetzt gemacht?
So, ja, das
es ist alles sehr, sehr, sehr gut zu analysieren und das finde ich schade und deswegen, ja, gucke ich Tennis nicht mehr so viel.
Und Handball?
Handball, ich war einmal ehrlicherweise in der, wie heißt sie heute?
Barclays Arena.
Ich bin nicht so ein großer Sport-Live-Gucker. Also ich gehe nicht gerne zu Sport-Events und gucke mir das live an. Ich bin nicht so die Menschenmengen und sowas. Aber ich war total fasziniert von dem Spiel. Und zwar von der Stimmung. Aber am meisten hat mich fasziniert die Athletik, aber auch die Fairness, mit der Handball gespielt wird. Wie die Spieler auf dem Platz, egal um was es geht, miteinander umgehen. Und das hat mich ehrlich begeistert, muss ich sagen. Und da ziehe ich meinen allergrößten Hut vor, gerade bei dieser Körperlichkeit, wie ihr euch angeht und wie man auch mal aneinander rasselt. Aber es ist immer respektvoll. Und klar hat jeder seine Nicklichkeiten und man hat auch einen, den man nicht so gerne mag, mit Sicherheit. Aber das hat mich wirklich fasziniert. Und wenn so Handball-WM ist, sowas gucke ich natürlich auch. Da bin ich auch deutsch. Da bin ich dann auch für die deutsche Nationalmannschaft und gucke mir das an.
Ja.
Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf übrigens, auf diese Fairness, dass wir bei aller Härte immer noch ein bisschen aufeinander aufpassen. Das gehört bei uns zur DNA dazu. Übrigens wie bei anderen harten Sportarten auch, bei Rugby zum Beispiel. Ist, glaube ich, die fairste Sportart der Welt. Die dürfen ja nicht mal mit dem Schiedsrichter sprechen.
Ja.
Das ist ja schon außergewöhnlich. Aber bei uns Handballern ist das auch so.
Ja. Und das würde ich zum Beispiel nochmal einmal der Schwenk zum Fußball. Ja. Jetzt kommst du dann ja wieder ins Spiel. Das würde ich zum Beispiel Fußball. Ich würde Regeln ändern. Ich würde sagen, es gibt zwei drei Dinge, die mich nerven. Wie beim Feldhockey. Wenn faul gepfiffen ist, darf die Mannschaft, die gefoult hat, den Ball nicht mehr berühren. Nicht aufheben, nicht wegkicken. Einfach liegen lassen. Fertig. Ja.
Und weggehen.
Auch nicht diskutieren. Klar. Und wenn einer diskutiert, ist es der Captain und dann kann man mal reden und dann ist alles gut. So ein bisschen wie im Rugby. Und diese Einwurfregel. Der Spieler, der am nächsten am Ball beim Einwurf ist, muss den Ball einwerfen. Dieses ewige nochmal dem anderen geben und nochmal dem anderen geben und nochmal dem anderen geben. Wo du denkst, Alter, wirf doch einfach die Pille ein. Kann er nicht angehen, oder?
Genau.
Fürchterlich.
Das Erste finde ich am allerschlimmsten, wenn die dann einen Freistoß machen und dann bleiben sie vor dem Ball stehen und blockieren die schnelle Ausführung.
Genau.
Weißt du, also der meint noch, sie stehen da zurecht und regen sich noch auf, wenn der andere sagt, jetzt geh doch mal weg hier. Wir wollen doch hier mal loskicken. Also sofort gelb, fertig, machen sie es nicht mehr. Es ist einfach eine ganz einfache Regelfrage.
Ist ja durchaus in der Diskussion jetzt, ne? Auch mit dieser blauen Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Da machen sich dann auch wieder viele drüber lustig, aber ist halt letztlich einfach nur ein Symbol für eine Zeitstrafe.
Ja.
Und wenn es dafür eine blaue Karte benötigt, dann bitteschön.
Und dann sage ich dir, da wird der Trainer denen schon sagen, geh da weg, du hast sie wohl nicht alle unter den Unterzahl spielen. Was ist denn mit dir los?
Aber guck mal, das könntest du doch mit einer gelben Karte genauso machen. Du könntest doch sagen, wenn du das Zeit verzögerst, gelbe Karte. Und wenn ich Verein wäre, würde ich sagen, wenn ein Spieler das macht, direkt in die Mannschaftskasse schön ein paar Tausender reinwerfen. Ja. Weil die Spieler überlegen sich das sehr schnell, ob sie das machen oder nicht. Weil wenn du dafür eine Konsequenz zu tragen hast und 5 Minuten Zeitstrafe ist am Ende lächerlich. So, bei der Athletik des Spiels heute bringt das ja nichts. Aber wenn du für sowas wie Trikot ausziehen, werde ich nie verstehen. Ja. Warum ziehe ich mir, nachdem ich ein Tor geschossen habe, das Trikot aus?
Und kriegst später die gelb-rote Karte, weil
mal aus Versehen. Jubelt sich schöner mit dem Trikot ausgezogen als mit Trikot? Oder ich verstehe es nicht so.
Ja, ja.
Und wenn du dabei wüsstest, gelbe Karte und du kriegst noch richtig eine Geldstrafe, von mir aus auch für einen sozialen Zweck, kann der DFB auch machen, ist mir völlig egal. Da kriegst du die Spieler, glaube ich, am allermeisten, wenn es ans Geld geht, weil das ist wiederum die Generation, da ist das Finanzielle, hat einfach einen großen Stellenwert.
Ja, da muss ich was tun auf jeden Fall und wäre mal ganz schön, wenn...
Es ist
auch
nicht so schwer, lieber Jens, weißt du, es ist nicht so schwer. Das sind
was
nur ein paar Regeln, die du ändern musst.
Genau.
Du musst aber du wirst andere Spieler auf dem Platz haben.
Das ist ja im Fußball dieses berühmt-berüchtigte IFAB, ne? Dieses International Board, die Regeln macht. Das sind ja so ein bisschen die Gralshüter. Ne? Wäre ganz gut, wenn die sich vielleicht mal in Zukunft ein paar weniger Gedanken machen über das Handspiel, sondern einfach mal Konsequenzen einfordern und auch einführen, was das Thema Fair Play anbelangt und sowas und Akzeptanz des Schiedsrichters auch. Ne?
Ja, und auch Spielzeit. Ich meine, wenn ich Fußball sehen will, möchte ich eigentlich 90 Minuten Spielzeit sehen und nicht 65 Minuten Spielzeit und 25 Minuten wird der Ball hin und her geschoben.
Ja, aber da machen
blockiert.
Sie ja jetzt diese ganz langen Nachspielzeiten.
Ja.
Da gibt es ja jetzt Sachen. 8, 9, 10, 11 Minuten gab es ja alles schon. Das ist natürlich auch brutal. Aber man muss trotzdem grundsätzlich auch den Fußballern mal ein Kompliment machen, finde ich. Es ist deutlich interessanter geworden, ein Fußballspiel sich anzuschauen, weil die so viel Druck auf den Ball machen, weil die sich so bewegen, weil die nach vorne gehen. Und überleg mal früher, kam der Ball von Sepp Maier zu Franz Beckenbauer, der hat sich dreimal um seine eigene Achse gedreht, hat ihn locker nach vorne gepasst auf Günter Netzer, der ist erstmal draufgetreten auf den Ball, hat erstmal nochmal geguckt, wie es aussieht, auch in der gegnerischen Hälfte. Heute ist da ja richtig Alarm drin, das muss man schon sagen.
So, Schwalbe, haben wir alle Fragen gestellt?
Oh, ich hätte schon noch ein paar. Ich hätte schon noch ein paar. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir den Michael auch mal wieder in die Freiheit entlassen.
Na, alles gut. Macht mir sehr viel Spaß mit euch. Aber eure Zuhörer müssen es ja auch hören wollen. Also von daher ist das ja auch entscheidend.
So, die werden das schon alles hören wollen, gell?
Ja. Da gehe ich schwer von aus. Das war eine Plauderei, würde ich mal sagen, über den Sport an sich, über Handball, Tennis, Fußball, was hat man noch, Hockey,
Rugby. Olympische Spiele,
Olympia,
hatten wir
alles
auch
dabei. Und immer, und vielleicht ein schönes Schlusswort, dass die Menschen da draußen, egal welche Sportart, das ist ja immer mein Credo und das ist das, was die Politik leider Gottes aus meiner Sicht immer vergisst, auch was du gesagt hast, Schwalbe, mehr Geld in den Sport zu geben. Sport ist die sozial verbindendste Komponente einer Gesellschaft. Egal, wo du herkommst, egal, was du bist, egal, was du machst, egal für welche Sportart, jeder kann sich für Sport begeistern und ist dabei, aktiv als Fan, egal, was es ist. Der Vater, der mit dem Sohn zu einem Fußballverein geht, die Eltern, die zusammen oder die Eltern mit Kindern zusammen golfen gehen, egal, was es ist. Du findest nirgendwo so viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft wie im Sport. Und das müssen wir mehr pflegen und das müssen wir auch mehr fördern einfach. Weil das ist der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft auch.
Und ergänzend noch, Sport macht auch glücklich. Das kommt noch dazu. Es ist ja so, dass du auch durch die Erlebnisse und allein durch die Bewegung, ja, wirst du ja auch ein glücklicherer Mensch. Und auch klar, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir mal ein bisschen mehr lachen können, auch wieder in unserem Lande.
Ja, also wenn ich mit dir golfen gehe, Schwalbe, ist mein Glückshormon nicht so ausschüttungsfähig, aber das ist okay.
Ja, ich quäle mich da auch mehr durch, aber ab und zu muss es halt sein.
Ach, herrlich.
Gut, dann herzliche Grüße, vielen Dank für deine Zeit und an dieser Stelle meine Hochachtung dafür, was du auch nach der Karriere geleistet hast, und das bleibt mir auf jeden Fall im Kopf hängen. Ich möchte was zurückgeben aus Dankbarkeit gegenüber meinem Leben. Wenn das noch mehr machen würden als du, dann wäre die Welt eine noch bessere.
Ein wunderschönes Schlusswort von mir. Auch nochmal vielen lieben Dank, Michael, für deine
Zeit.
Sehr
gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Schöne Grüße.
Tschüss.
So, Schwalbe, jetzt haben wir den nächsten Olympiasieger im Sack. In der ersten sieben. Erst Wieland Schmidt, jetzt Michael Stich. Was bleibt dir hängen?
Also beides natürlich super, super Jungs. Haben ähnliche Erfahrungen gemacht bei Olympischen Spielen. Also wir freuen uns alle auf die nächsten. Tolle Geschichten heute von Michael wieder, wie er das Leben sieht und wie er auch seine Aufgabe sieht. Ich finde, er hat mal so einen schönen Satz dazwischen gesagt. Da hat gesagt, ja, ich sehe ja manche Sachen so ein bisschen anders. Und das macht mir ihn noch sympathischer. Ein Mensch, der ein bisschen differenzierter denkt, andere Ansätze hat, sich überlegt, wie könnte man Sachen besser machen, auch nicht durch die gängige Wege. Als Beispiel jetzt, man muss nicht sagen, dass der Fußball kleiner gemacht wird, sondern man muss sich selber groß machen. Und der Fußball hat schon seine Berechtigung, so zu sein. Also das finde ich sehr, sehr spannend, sehr interessant und auch teilweise sehr lehrreich.
Alles andere als angepasst, ne? Also eher einer, der so ein bisschen gegen den Strom schwimmt.
Ja, aber das ist aber die Argumentation. Zum Schluss versteht es doch jeder, finde ich.
Ja, jetzt. Nee, klar. Er als Typ, meine ich, ne?
Ja, klar. Aber ich finde es immer toll, so ein bisschen ein anderer Ansatz. Und dann zu sagen, guck mal, wenn wir mal so darüber nachdenken, dann kommt vielleicht das und das dabei raus. Und da sagt man dann so, ja klar, stimmig, genau. So sollte man es sehen.
Total.
Also da schimmert schon sehr, sehr viel Intelligenz durch.
Ja, einer, der nicht ausreichend gewürdigt wird und wurde für das, was er geleistet hat, auf dem Platz und neben dem Platz. Was würdest du sagen?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, der Michael wurde auch dementsprechend gefeiert. Also erinnere dich mal an die 90er zurück, das war schon toll. Da gab es viele, viele Schlagzeilen und viele Geschichten und alles. Damals gab es ja noch keinen Podcast und kein Instagram oder was weiß ich, aber ich glaube, er wollte das auch nicht anders. Er war ja auch ist ja auch ein Mensch, der, hat er ja gerade eben auch selber gesagt, große Menschenmengen braucht er jetzt nicht unbedingt, der hätte sich auch mehr zeigen können.
Hat er wahrscheinlich keinen Bock drauf, ne?
Er nicht, ist nicht sein Ding. Also ich finde, er ist gewürdigt worden. Ich habe ihn persönlich als Tennisspieler eine sehr, sehr gute Erinnerung. Also und natürlich als Mensch jetzt und als Freund, wenn ich das sagen darf, auch. Also das ist schon außergewöhnlich, sich mit ihm zu unterhalten.
Aber als Golfspieler findet er dich nicht so geil offensichtlich, ne?
Ja, das ist ja, hat er ja auch recht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ja auch alles nichts Gescheites. Das wird auch nichts mehr.
Der Künstler und der Schlachter auf dem Golfplatz.
Ja, hör auf. Nein, aber das wird ja auch nicht mehr besser. Aber egal.
Was hat er für ein Handicap?
Er war schon Single-Handicapper, hat jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger gespielt. Also, wenn er einen Ball trifft, da bleibt kein Auge trocken, das sage ich dir aber. Die fliegen weit. Er ist natürlich auch Tennis. Ja, er hat sein Leben lang Tennis gespielt, das hilft natürlich. Hand-Augen-Koordination ist da sehr, sehr gut ausgeprägt.
Ja. So, olympische Wochen. Haben wir noch ein paar Tage Zeit, wen wir als nächstes einladen?
Ja, wir machen uns
wieder Gedanken. Ich glaube, wir holen uns mal einen aus der Nationalmannschaft.
Also gut.
Ne? Würde ich mal sagen.
Gut. Dann stellen wir uns das mal zur Aufgabe.
So, ich gucke heute Abend Fußball, Niederlande, Deutschland. Nee, Deutschland, Niederlande in Frankfurt. So ist es doch, genau.
Du hast ein Leben.
Wieso? 21 Uhr. Also, was machst du denn um 21 Uhr? Musst du noch ein Buch lesen oder was?
Ja, genau. Da schlafe ich schon. Da bin ich schon müde.
Nee. Gut.
Okay.
Dann schöne Grüße, schöne Woche und euch da draußen danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen,
liebe Grüße und auf bald.
Erste 7. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.